Lasst uns zusammen beten. Wir bitten dich, Herr, dass du in unserer Mitte seist, dass du uns segnen wollest. Erreiche unsere Herzen und Sinne durch dein heilig Wort. Dringe hindurch bis zu den tiefsten Tiefen unseres Herzens und Wesens. Und schenke doch, dass keine unberührt diese Kirche verlässt, um deines Namens willen. Amen. Vor dem ich unseren Text lese für den heutigen Abend, möchte ich sagen, dass wir dem Herrn unaussprechlich dankbar sind, dass seit 1966 bis heute wir Erweckung erleben dürfen. Und dass der Herr Jesus sich noch tagtäglich erweist als der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus ist ja gestern, heute und bis in Ewigkeit der gleiche. Auf der Missionsstation haben wir ein kleines Spital, wo wir täglich erleben können, wie Menschen geholfen werden durch den Herrn. Als Jesus in dieser Welt war, hatte denen, die zu ihm kamen, geholfen, geheilt. Und er ist heute noch der gleiche. Er sagte ja, wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun und auch größere, denn ich gehe zum Vater. Und sein Wort stimmt. Es war am 3. Dezember, den letzten Dezember, rief eine Mutter an, die in der Kapprovinz lebt. Das sind einige Stunden weg von uns. Und sagte, dass ihre Tochter ganz unerwartet einen Gehirnschlag bekommen hat. Sie kann nicht reden und ist an der einen Seite ganz gelähmt. Ob es möglich wäre, dass die zur Missionsstation kommen könnte. Das war gerade zu der Jugendfreizeit, wo Tausende sich versammeln auf der Missionsstation. Aber die Mitarbeiterin, die sagte, gut, sie kann gerne kommen. Als sie gekommen war, waren sie schockiert. Sie hat nicht erwartet, dass es so schlecht um ihr stünde und sie meinten, dass sie zu irgendeinem Augenblick sterben konnte. Gott war ihr gnädig. Sie konnte, als sie ankam, etwas reden. Sie war zu schwach, um in die Gottesdienste zu gehen. Sie lag nur im Bett. Aber in diesem Raum liegen viele Kranke. Und sie war dort, wo morgens um 6 Uhr schon eine Andacht ist. Dieses Mädchen ist dir aufgeschlossen. Sie liebt den Herrn und ist gottesfürchtig. Und das war der einzigste Vortrag, den sie jeden Morgen um 6 Uhr miterleben durfte. Nachmittags um 3 oder vormittags um 11 und abends um 7 sind gewöhnlich jeden Tag Andachten. Aber sie konnte nur den frühesten um 6 Uhr morgens mitmachen. Und ganz seltsame Weise sprach Gott zu ihr jeden Morgen und deckte so viele Sachen in ihrem Leben auf, dass sie immer nach dem Vortrag jemand gebeten hat und sagt, komm mal zu mir, Gott hat mir so vieles offenbart in meinem Leben, was ihm nicht gefällt. Und dann tat sie das, was Jakobus im Neuen Testament sagt. Wenn jemand krank ist, bekennet einer dem anderen eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das Geistliche steht immer an erster Stelle. Wir sind sehr oft so beschäftigt mit dem Leib, dass wir das Geistliche übersehen. Und alles muss in rechter Reihenfolge kommen. Der Herr sagt, was nützt es dem Menschen, und wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seine Seele. Also, die Seele des Menschen ist von größter Wichtigkeit. Lieber ein kranker Lazarus, von Kopf bis zu den Füßen, mit Geschwüren, als wohl ein reicher, gesunder Mann, aber die Seele geht verloren. Und so bereinigte sie tagtäglich ihr Leben. Unser Leib ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns. Die Bibel sagt nicht in einem Haus mit Händen gebaut, sondern wir sollen ein Tempel Gottes sein und dass er in uns wohnt. Und jede Hausfrau, die weiß, dass ein Haus täglich gereinigt werden muss. Wir fegen, wir wischen den Staub, reinigen das Haus. Wenn eine Frau das nicht macht, ist das Haus bald wie ein Schweinestall. Und so muss auch Gottes Haus gereinigt werden. Wir sind klug und tun das Rechte, wenn wir tagtäglich uns selber prüfen vor Gott, oder ob alles in Ordnung ist in unserem Leben. Und wenn da etwas Unreines ist, tun wir wohl, wenn wir das so schnell wie möglich bereinigen. Die Bibel sagt, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann lügen wir und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nach einigen Tagen baten sie einen, um für sie zu beten. Man betete über sie an einem Abend. Den nächsten Morgen um 6 Uhr, als der erste Gottesdienst begann, stimmte sie ein Lied an. Die Menschen waren außer sich. Die konnte ja nicht mal ordentlich reden. Aber am nächsten Morgen, abends betete man über sie. Den nächsten Morgen stimmte sie das Lied an. Und als man kam, um sie zu waschen, sagte sie, halt, ich fühle Leben in meinem Leib, neues Leben. Sie stand selber auf, ging zum Badezimmer, zog sich aus, wusch sich und zog sich an und kam zurück. Ende Januar war sie so stark, dass sie zu arbeiten begann. Die konnte die Wäsche waschen, die konnte fegen, Geschirr waschen und ist kerngesund. Das stimmt, dass Jesus Christus heute noch der gleiche ist. Der lebendige, allmächtige, auferstandene. Starb am Kreuz, wie ihr dort seht, ist aber da nicht hängen geblieben, am dritten Tage auferstanden von den Toten und sitzt zur Rechten der Kraft Gottes. Nun zu unserem Text. Nach Johannes, Kapitel 15. Johannes 15, den 9. Vers. Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe. Ich möchte diesen Vers wiederholen. Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe. So wie der Vater mich liebt, sagt er, liebe ich euch auch. Es ist wunderbar, wenn der Herr Jesus durch seinen Geist uns das Wort klar macht und offenbart. Ich liebe es sehr gern, wenn ich zu Bette gehe, nehme ich meine Bibel und lege sie neben mir, nebens Bett. Wenn ich nachts erwache, dass ich nur meinen Arm ausstrecke und die Bibel zu mir nehmen kann. Und das ist das Wunderbarste, wenn man in der Stille Gott zu uns reden lässt. Ein paar Tage vor unserem Abflug erwachte ich morgens früh. Ich griff gleich meine Bibel, gleich zur Bibel, öffnete sie und begann zu lesen. Und da las ich, wie der Vater mich liebt. Also liebe ich euch auch. Und ich sah und erkannte dieses Wort wie noch nie zuvor. Es wurde mir warm ums Herz. Aufs Neue sah ich die Liebe Jesu zu mir. Und ich konnte es nicht fassen. Ich sagte, Herr, das ist etwas Großes, Wunderbares, Herrliches, unbeschreiblich. Wenn man von der Liebe ergriffen wird, er sagt, so wie der Vater mich geliebt hat. Wir wissen ja, wie der Vater, oder sollten wissen, wie der Vater ihn geliebt hat. Schon vor Grundlegung der Welt, von Ewigkeit, liebt der Vater ihn. Und der Vater offenbart und hat seine Liebe offenbart, indem er uns seinen Sohn gab. In Johannes 3,16 heißt es ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab. In den Tod am Kreuz auf Golgatha. Weiß nicht, ob einige von euch Passion Jesu gesehen hat, den Film. Es tut keinen Schaden, um den zu sehen, wie Jesus für uns gelitten hat, wie er als Lamm Gottes den Tod erlitten hat, für uns verwundet worden ist, am Kreuz geschlachtet. Für uns. So hat Gott uns geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, der sein Ein und Alles war und ist, für uns gegeben. Und dann sagt die Bibel, wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Wie sollte er mit Jesus Christus uns nicht alles schenken? Da ist nichts, was er zurückhält. Jesus war ihm der Kostbarste, der Herrlichste. Sein Herz, sein Leben. Und den hat er für uns in den Tod gegeben. In diese Welt gesandt. Nun leide, wenn es heißt für uns, ist es nicht sehr persönlich. Ich bin in einer Kirche geboren sozusagen und aufgewachsen. Aber ich war nur ein christianisierter Mensch. So wie die Hindus sind, die Moslems zum Islam gehören. So war ich ein Christ, weil meine Eltern Christ waren. Aber ich persönlich kannte den Herrn Jesus noch nicht. Das habe ich aber durch die Gnade Gottes erleben können als Teenager. Als gepredigt wurde, und gesagt wurde, der Engel sagte dem Josef, du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das brauchte ich. Das brauchte ich. Rettung von meinen Sünden. Als Teenager war ich schon bewusst von meinen Sünden. Sehr oft, wenn die Eltern was sagten, war ich ungehorsam. Oder hatte Widerworte. Oder wurde zornig. Zankte mit meinen Geschwistern. Waren uneins. Und ich wusste, dass das Sünde ist. Und dass mich diese Sünde trennte. Ich habe viele Versprechungen gemacht und gesagt, Herr Jesus, verzeih mir, ich tue es nicht wieder. Aber ich war in einem Teufelskreis. Nach ein paar Tagen wurde ich wieder ärgerlich und hatte Bitterkeit in meinem Herzen. Groll. Und als ich hörte, dass sein Name Jesus heißen sollte, weil er sein Volk selig machen würde von ihren Sünden, sagte ich, Herr Jesus, das brauche ich. Ich könnte mit Ihnen heute gehen in Südafrika, in die Kirche und Ihnen zeigen, wo ich gestanden habe, als ich sagte, Herr, ich brauche einen, der mich befreien kann und lösen kann. Und erlösen kann von meinen Sünden. Und das war der Beginn vom neuen Leben. Dass Jesus eingriff. Sie müssen entschuldigen, als ich hier die erste Woche war in Deutschland, habe ich gesagt, es ist mir noch nie so gut gegangen wie in dieser Reise. Aber danach war der Körper noch nicht ganz klimatisiert. Die Nächte sind etwas kälter als bei uns. Bei uns wird es ja jetzt auch Winter. Wird es Winter, nicht auch. Hier ist ja Frühling. Aber doch ist da noch ein kleiner Unterschied. Und dann wurde ich heiser. Und so in diesen Tagen gestern sagte ich, so, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Sind einige Mitarbeiter, ich sagte, ihr könnt reden. Sie sagten, nein, wir beten, dass du reden wirst. Und dann dachte ich gestern an den Paulus, den haben sie gesteinigt und sie ließen ihn als tot liegen. Er stand aber auf und ging hin in die Stadt und predigte. Der war wie eine Katze. Die stirbt nicht leicht. Ich sagte, oh Herr Jesus, dann wage ich's mit dir. Dann gehe ich, das war gestern Abend, halte den Vortrag, wenn ich dann nachdem erkranke, heute kann jemand anders reden. Aber es geht mir heute schon besser als gestern. Aber Sie können hören an der Stimme, dass doch nicht 100% ist. Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie verstehen können, was ich sage. Nun, wenn man sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Ja, die Welt. Das dringt nicht tief ein bei uns. Also hat Gott uns geliebt. Wohl etwas näher, aber er kann noch über uns hinweggehen. Und als ich zum Glauben kam, da sagte unser Pfarrer uns, wenn ihr die Bibel lest, könnt ihr es ganz persönlich machen. Und wenn es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dann kannst du, Erlo, sagen, Also hat Gott Erlo geliebt. Setze deinen Namen dorthin. Wenn es heißt, wenn du in ihm bleibst, kannst du bitten, was du willst. Es wird geschehen. Setze deinen Namen dahin. Versuch das mal. Das ist etwas Herrliches. Dann wird die Bibel uns ein lebendiges Buch. Wenn es persönlich ist, ganz persönlich. Und so war mir dieses ein paar Tage vor meinem Abflug, als ich die Bibel nahm. Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Ich sage Menschen immer wieder, macht die Bibel zu eurem besten Freund. Es gibt kein anderes Buch so wunderbar, so lebendig, so tröstend, kraftgebend wie die Bibel. Der Herr Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Besonders krebskranke Menschen, wenn sie dem Tod nahe sind, dann sagte ich, mach die Bibel zu deinem besten Freund. Gott kann reden wie kein anderer. Und da traf mich dieses Wort. Wie der Vater mich geliebt hat, Gottes Herz schlägt für Jesus, so liebe ich auch euch. Etwas Unerklärliches. Und diese Liebe in der griechischen Sprache wird Agapao genannt, in diesem Vers. Agapao ist Agape. Das ist die göttliche Liebe. Die kommt von Gott. Seine Liebe, in der griechischen Sprache gibt es verschiedene Worte für Liebe. Wir haben nur Liebe. Aber die griechische Sprache hat Gottes Liebe, Bruderliebe, Familienliebe. Hier ist es aber die Agape, die göttliche Liebe, die Feindesliebe mit sich einschließt. Gott liebt sogar seine Feinde. In diesem Film von dem Leiden Jesu, Passion of Christ, sind die Muslims so berührt von der Tatsache, dass Jesus seine Feinde liebte und für seine Feinde gebetet hat. Auch in den islamischen Ländern wird der Film gezeigt. Und die strömen dorthin. Etwas Wunderbares. Sein Wunder Gottes. Die wollen sehen, was da gezeigt wird. Und dann sind sie erstaunt darüber, dass Jesus für seine Feinde gebetet hat. Die göttliche Liebe ist Feindesliebe. Da liebt man seine Feinde. Da liebt man die, die einem Böses tun. Und der Herr sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Hat für sie gebetet. Also, wenn wir von der Liebe reden, hier in diesem Vers lesen wir von der Agape, die göttliche Liebe, die Liebe, die Gott hat zu seinem Sohn Jesus Christus. Und dann, die die Feindesliebe einschließt, die sogar die Feinde liebt. Die Liebe, die ganz von Gott her ist. Und Gott hat seinen Sohn gegeben, gesandt in diese Welt. Und dadurch offenbart Gott uns seine Liebe zu der Welt. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir die Liebe des Vaters. Nun sagt der Herr Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, genauso liebe ich euch. Liebe ich dich. Es ist doch eine traurige Sache, wenn wir durchs Leben gehen, 20, 30, 40, 50 Jahre, vielleicht noch länger, und wissen uns nicht geliebt von Gott. Meinen, wir sind alleine. Keine sorgt sich um uns. Keine denkt an uns. Und wir wissen nicht, dass Gottes Herz für uns schlägt. Dass Gott uns liebt mit einer unaussprechlichen Liebe. Und wenn die Liebe uns erreicht, dann wird es warm ums Herz, es sei denn, dass unser Herz so hart ist wie ein Stein oder wie Stahl, wie Eisen. Das ist aber eine traurige Sache, wenn das so ist. Wenn Gottes Liebe unsere Herzen nicht erweichen kann, dass unsere Herzen schmelzen von der Liebe Gottes. Und dass jeder ganz persönlich, dass du weißt, und wenn du allein wärst in dieser Welt, hätte Gott noch seinen Sohn gegeben und der Herr Jesus sein Leben für dich. Sag, keiner hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gebe für seine Freunde. Und dann sagt er, ihr seid meine Freunde. Er sagt nicht, ihr seid meine Knechte, ihr seid meine Sklaven, ihr seid meine Untertänigen. Er sagt, ihr seid meine Freunde, denn ich sage euch alles, was der Vater mir gesagt hat. Erstaunlich. Trotzdem weiß ich von keinem Apostel, weder Petrus, Paulus oder irgendjemand, der gesagt hat, Jesus ist mein Freund. Nein, das haben sie nicht gewahrt. Aber Jesus kann das von uns sagen, dass wir seine Freunde sind. Aber wir sind nur seine Diener, die nichts verdienen als nur Zorn. Aber durch seine Gnade, die er uns erwiesen hat, ist uns Barmherzigkeit widerfahren und können nun uns freuen in dieser lebendigen Hoffnung, dass Jesus uns liebt und ganz persönlich, dass er mich liebt und dass er dich liebt. In Afrika, Zentralafrika, wirkte Gott in ganz besondere Art und Weise. Und ein Mann machte sich auf und ging zur Kirche. Er musste viele Kilometer laufen. Und als er auf einer Ebene war, schien es also, als ob am Ende des Horizontes er einen Mann sah, so groß wie eine Ameise, aber mit einem gewaltig großen Last auf den Rücken. Und er kam immer näher, und der Mann ihn näher, bis er vor ihm war. Sah ein Mann tief gebeugt mit einer großen Last auf seine Schultern. Und als er bei ihm war, beugte er sich tief, um diesen Mann anzuschauen. Und als der Mann sich zu ihm wandte, erkannte er, dass das der Herr Jesus ist. Solche Augen der Liebe, der Freundlichkeit, die sich über ihn erbarmten, schaute ihn an und sagte: Herr Jesus, bist du es? Du trägst die Sünden der Welt. Und der Herr Jesus sagte: Nein, ich trage nicht die Sünden der Welt hier, ich trage deine Sünden. Da ist es ihm wohl ergangen, wie es mir gegangen ist, als ich in Afrika war. Als er mir seine Liebe aufs Neue offenbarte, er weinte und der Herr Jesus verschwand mit der Last. Dann lief er, so schnell wie er laufen konnte, kam zur Kirche. Die Menschen saßen schon alle in der Kirche und sangen. Weinend ging er ganz nach vorn und blieb vor der Gemeinde stehen. Und als sie aufhörten, fließen die Tränen herab und sagt: Freunde, Brüder, Schwestern, ich hatte eine Begegnung mit Jesus Christus unterwegs, auf dem Weg hierher. Er trug eine große Last, unmenschlich. Ich konnte nicht verstehen, dass ein Mensch solch eine Last tragen konnte. Und als ich ihn sah, sagte ich: Herr, du trägst die Sünden der Welt. Er sagte: Nein, ich trage deine Sünden. Das traf ihn wie ein Blitz von oben. Und er sagt: Ich habe nie gedacht, dass ich so viele Sünden habe und nicht erkannt, welche Last das für Jesus war. Das Alte Testament sagt: Du hast mich Mühe gemacht und Arbeit mit deinen Sünden. Ach, wir genießen die Welt, wir genießen die Sünde. Wir liebäugeln mit der Sünde, nehmen es gar nicht ernst. Wenn wir nur erkennen würden, was das für ihn bedeutet. Und wenn Sie den Film nicht gesehen haben, gehen Sie mal hin und erkennen Sie das. Er für wahr, er trug unsere Sünden. Er wurde wegen unserer Sünden geschlagen, gemartert, furchtbar gemartert, geschlagen, sodass durch seine Wunden wir geheilt werden von unseren Sünden. Wir nehmen es als selbstverständlich. Wenn der Mann zornig wird, oh, Jeder Mann wird doch mal zornig mit seiner Frau. Oder wenn die Frau After redet und viel redet und sündigt mit ihrem Reden, dann ist nicht so schlimm. Alle Frauen tun das. Es ist eine Ausnahme, wenn man eine Frau trifft, die nicht viel redet. Die Bibel sagt, wer viel redet, der sündigt viel. Und wir denken nicht daran, ist uns nicht bewusst, was für Kummer und Schmerz und Herzeleid wir dem Herrn Jesus bereiten. Und die Bibel sagt, wenn wir zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind und dann wieder mutwillig sündigen, kreuzigen wir ihn zum zweiten Mal. Kann man sich das vorstellen? Dass man die Dornen auf sein Haupt nur tiefer schlägt. Dass man aufs Neue ihn Schmerzen bereitet. Lieben Freunde, dies soll die Hauptsache unseres Lebens sein. Ihr Geschäft, Ihr Haus, Ihr Beruf ist alles Nebensache. Die Hauptsache ist der Gekreuzigte. Und was Gott getan hat und gegeben hat für dich und für mich. Alles andere ist vergänglich. Und wenn wir uns damit beschäftigen, nur mit dem Irdischen, sind wir in alle Ewigkeit verloren, verflucht und verdammt. Verworfen in die ewige Pein. Hauptsache muss Hauptsache bleiben. Gott muss an erster Stelle stehen. Und Jesus Christus, der Anfang und das Ende ist, A und O muss auch A und O in ihrem Leben sein. Um ihn muss sich alles kreisen in ihrem Leben. Und wenn wir stille werden und unsere Augen wegnehmen von dem Vergänglichen und nur auf ihn gerichtet sind, dass das Große uns groß wird und das Kleine klein. Die Hauptsache, Hauptsache. Und an erster Stelle. Denn alles ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Mein Bruder und ich haben eine Cousine. Vorm Abflug bin ich noch schnell hin und habe sie besucht. Und bin dankbar. Gott dankbar, dass ich mit ihr über ihr Seelenheil reden konnte. Und ihr sagen konnte, du, öffne du dein Innerstes und dein Herz für Gott. Schließ es nicht zu. Das tun wir gern, dass wir Sachen zudecken und zuschließen in unserem Leben. Sie sagte mir aber, Erlo, das ist Vergangenheit bei mir. Damit habe ich aufgehört. Das lohnt sich nicht. Ich sagte, du, da hast du ein Gutes getan. Und wir hatten ein feines Gespräch. Ich kam hier nach Deutschland, mein Bruder war hier. Ich sagte, du, ich habe die besucht und konnte gut mit dir reden. Und mit dir beten. Heute Morgen bekamen wir den Anruf, dass um 7:30 heute Morgen sie heimgegangen ist. Unser Zuhause ist nicht in dieser Welt. Mit dem Tod müssen wir rechnen. Wir sind nur Pilgrime in diesem Leben. Unser Zuhause ist nicht hier. Nicht hier. Ich erzählte schon auf dieser Tournee an einem Ort, dass ein junger Mann zu seinem Onkel ging. Sagte, Onkel, ich habe mein Abitur bestanden. Ich möchte nun ein Geschenk haben. Die Jugendlichen freuen sich, wenn sie Geschenke bekommen. Sei es bei der Konfirmation oder nach ihrem Studium. Und der Sohn sagte, der Onkel sagte, ja, wie hast du es verstanden? Ganz feine Noten hatte dieser junge Mann. So, er sagt, was machst du denn jetzt nach deinem Abitur? Ach, sagte, ich werde wohl studieren. Ich gehe zur Uni. Er sagt, und dann? Ja, wenn ich fertig bin, suche ich gute Arbeit. Ja, und dann? Ja, dann suche ich mal wohl ein gutes Mädchen und heirate. Beginn mit einer Familie. Schön. Und dann? Ja, ich weiß eigentlich nicht. Vielleicht im Ruhestand. Und dann? Vielleicht wohl der Tod. Und dann? Na, dann weiß ich nicht. Da sagt, oh, liebe Neffe, ich habe nicht gewusst, dass du so dumm bist. Ich hatte erwartet, dass du etwas in der Schule gelernt hättest. Hab nicht gewusst, dass du solch ein Narr bist. Du weißt nicht einmal, was geschehen wird nach deinem Tod. Ob du die Zukunft im Himmel oder in der Hölle durchbringen wirst. Das sollte ja das Wichtigste sein in unserem Leben. Darum hat der Mann Gottes Mose gesagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer nicht mit dem Tod rechnet und das Gebet Mose betet, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das sollte ein erster eine Nummer eins sein in unserem Leben. Nun hat Gott seinen Sohn so geliebt und gleichzeitig uns, dass er ihn für uns gab und er für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Da hört aber die Geschichte nicht auf. Der Herr Jesus sagt hier im 9. Vers, gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. Bleibet in meine Liebe. Interessant. Gott liebt seinen Sohn mit der göttlichen Liebe. Der Sohn liebt uns mit der gleichen Liebe. Dann sagt er, liebt euch untereinander, gleich wie ich euch geliebt habe und der Vater mich geliebt hat. Sein Kreis. Die Bibel sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und er liebte uns, als wir noch Feinde waren. Mit dieser göttlichen Liebe. Und von den Jüngern heißt es, so wie er sie geliebt hat, hat er sie geliebt bis ans Ende. Sie haben ihn verraten. Sie haben ihn verlassen. Sie sind davon gewichen. Sie sagten, sie verleugneten ihn. Wir kennen ihn nicht. Aber wie er sie geliebt hat, liebte sie bis ans Ende. Haben wir die Liebe, liebe Freunde? Es kommt nicht darauf an, was der Nächste an uns tut, sondern Gott hat kein Interesse daran. Er will nur wissen, wie du ihn liebst. Und mit dieser Liebe sollen wir uns untereinander lieben und nicht nur die uns lieben. Der Herr Jesus sagt, die Sünde, die lieben auch ihre Sünde, Sündenfreunde. Die Mörder, ihr andere Mörder. So, welchen Lohn habt ihr denn, wenn ihr das tut? Liebet die, die euch nicht lieben. Liebet die, die euch verfluchen, indem ihr sie segnet. Die euch Böses tun, tut ihnen Gutes. Die Schlechtes von euch reden, redet Gutes von ihnen. Muss ein jeder sich hier unter uns heute prüfen, ob wir das tun. Und der Herr sagt im gleichen Kapitel, wer mich liebt, wird auch meine Gebote halten, wird auch meine Worte halten, auch diese Worte. Und das ist ein Gebot an uns. Das entschuldigt bitte, ist sein Gebot an uns. Gibt die 10 Gebote. Und er sagt, das andere ist diesen Geboten gleich. Liebet euren Nächsten. Liebet euren Nächsten. Und er sagt, wenn ihr meine Gebote, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist der Beweis. Daran wissen wir, ob wir Gott lieben. Wenn wir seine Gebote halten. Ein Gebot ist, dass wir unsere Brüder lieben. Und die Bibel sagt, wer sagt, dass er Gott liebt und liebt seinen Bruder nicht, der ist ein Lügner. Harte Worte. Aber von Ewigkeitswert und schärfer denn irgendein Zweischneidenschwert. Wer sagt, dass er seinen Bruder liebt und liebt nicht, dass er Gott liebt und liebt nicht seinen Bruder, der lügt. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Aber in Johannesbrief heißt es, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen, der sein Wort hält. Und in dieser Liebe sollen wir bleiben. Der Herr hat ja gesagt, bleibet in mir. Er sagt, wenn ihr nicht in mir bleibt, seid ihr wie eine Rebe, die hinweggeschmissen wird, verdorrt und ins Feuer geworfen. Wird weggeworfen. In dieser Liebe müssen wir bleiben. Bei Tag und bei Nacht. Und wenn das ist, lieben Freunde, wird es vielleicht etwas anders aussehen. Denn wir Christen, wir sind ja oft wie die zerreißenden Hunde, die sich gegenseitig bekämpfen. Wir lieben das. Sind Meister in dem, Böses über den anderen zu reden, Böses zu verbreiten. Aber das zeigt uns nur, wes Geistes Kinder wir sind. Aber wenn wir in der Liebe bleiben, die Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, gleichzeitig der Sohn uns liebt, sagt der Herr Jesus, wenn die Welt die Liebe in uns sieht, wird sie glauben, dass der Vater mich gesandt hat in die Welt. Welch eine Gemeinde wäre die Gemeinde Jesu, wenn sie sich untereinander lieben würden. Einer den anderen höher achtet als sich selbst. Keine Bitterkeit im Herzen. Lest mal 1. Korinther 13, wenn Sie daheim sind. Ich weiß von einem harten, groben Mann, der nichts Vernünftiges reden kann, konnte und überall, wo er war, die anderen verletzt hat. Die Frau, die Kinder, erbarmungslos. Und dann sagte ein Mann Gottes zu ihm, du, für eine Woche, geh auf deine Knie, wenn du morgens aufstehst, und lies 1. Korinther 13 betend. Und wenn du abends zu Bette dich legst, geh Knie am Bette, geh auf deine Knie und lies betend 1. Korinther 13. Und sie sagen, nach einer Woche war er ganz umgewandelt. Seine Frau kannte ihn nicht mehr. Die Herzlichkeit war weg. Die schlimmen Grimassen in seiner Frömmigkeit, dachte er, ist fromm. Wenn er wie ein Bulldog aussah. Kennen Sie einen Bulldog? Sein Hund, grimmigen Gesicht. Kein Schmunzeln, kein Lächeln, keine Freundlichkeit. Er meint, er ist Mann. Das ist er zwar, aber ein verrückter Mann ist er. Und ein verdrehter Mann. Aber nicht ein Mann nach dem Worte Gottes. Keine Freundlichkeit, keine Sanftmut. Die Liebe Gottes ist nicht in seinem Leben. Nun, lieben Freunde, der Herr Jesus befiehlt uns, gebietet uns, dass wir uns untereinander lieben sollen. So wie der Vater ihn geliebt hat, und er uns geliebt hat. Die gleiche Liebe. Dass wenn ein Mensch mit uns in Berührung kommt, dass er die Liebe Jesus spürt in unserem Leben. Ich habe gesagt, es schadet nichts, wie der Nächste sie behandelt. Darauf kommt es nicht an. Am Tage des Gerichts und bei Gott kommt es nur auf eines, wie sie den Nächsten behandeln. Wie sie den Nächsten behandeln. Und immer wieder in der Erweckung sehen wir, wie christliche Frauen ihre ungläubige Männer gewinnen. Ohne Wort. Nur mit ihrem Wandel. Nur mit ihrem Leben und mit ihrem Lieben. Die Liebe, sagt die Bibel, ist stärker als der Tod. Und der Tod ist stark. Aber die Liebe Gottes noch stärker. Noch stärker. Der Napoleon sagt, er kann das nicht verstehen, dass Jesus mit seinen 12 Männern viel mehr ausrichten konnte als er mit all seinen Hirn. Durch die Liebe, die grenzenlos ist, stark. Keine Bitterkeit, kein Groll, kein Nachtragen, sondern die göttliche Liebe in deinem Leben. Wie sieht es in der Welt aus und wie sieht es hier in Deutschland aus, wenn die, die sich Christen nennen und Gotteskinder, wahre Gotteskinder wären, solche, die die Liebe Jesu kennen, indem und es beweisen, mit dem, dass sie sein Wort halten. Die Eltern, die Kinder, nicht mit deiner Fleischesliebe, sondern mit deiner göttlichen Liebe, sodass alle Welt erkennt. Es gibt keine andere Religion in der Welt, so wie das Evangelium Jesu Christi. Freund und Feind und die anderen Religionen staunen darüber, wie Jesus lieben konnte und wie er seine Feinde geliebt hat. Und nun ganz persönlich, wie er mich geliebt hat. Sein Leben für mich gegeben hat. Und wenn ich die Liebe habe, werde ich auch mein Leben für meine Brüder geben. Und für ihn auch. Und das Kreuz, wie wir es kennen, ist etwas ganz Besonderes. Sie sehen das Kreuz, wie es dort ist. Ein Balken, vertikal. Gewöhnlich ein anderer Balken, horizontal. Verbindet den Sünder mit Gott und gleichzeitig Bruder mit Bruder. Und unsere Cousine, die heute Morgen heimgegangen ist, als sie, ich sprach mit der Schwester, da sagte sie mir, du, weißt du, was geschehen ist? Ein Tag, nachdem du da warst, hat sie gesagt, liebe Schwester, verzeih mir, vergib mir, wo ich gefehlt habe, dich verletzt habe. Und wo meine Haltung gegenüber und zu dir nicht recht war. Bitte verzeih mir, wenn wir Frieden machen mit Gott, machen wir auch Frieden mit unseren Mitmenschen. Das ist Herrlichkeit. Das ist Evangelium. Möge Gott schenken, dass Gott durch den Heiligen Geist seine Liebe ausschütten kann in unsere Herzen, dass wir lieben können, so wie Jesus uns geliebt hat. Haben wir das verstanden? Kann ich jetzt aufhören? Habe ich genug geredet? Verstanden, kapiert oder nicht? Wenn nicht, ich kann nicht anhalten die ganze Zeit, um zu reden. Gehen Sie auf Ihre Knie, wenn Sie daheim sind. Und sagen, Gott, sei mir Sünde gnädig. Ich habe gehört von deiner Liebe. Fülle mein Leben mit der Liebe. Ohne dem sind wir verloren. Und wenn wir dich nicht lieben, dass wir den Herrn Jesus über alles lieben. Das Neue Testament sagt, wer Jesus nicht liebt, ist verflucht. Verflucht ist der, der Jesus nicht liebt. Und gleichzeitig, wer seinen Bruder nicht liebt. Weil er sagt, er liebt ihn und liebt seinen Bruder nicht, ist ein Lügner. Möge Gott schenken, dass diese Sachen Wirklichkeit, Wahrheit und Leben sind in unserem Leben. Sonst sind wir daneben und werden weggeworfen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein heilig Wort. Es ist ein Licht auf unserem Wege. Wir danken dir für deine unaussprechliche Liebe, die dich getrieben hat, um dein Leben zu geben für uns. Und du hast den schlimmsten Tod, den irgendeinen sterben könnte, für uns erlitten, sodass wir nicht sterben, sondern das ewige Leben haben. Und Herr, dass deine Liebe Wirklichkeit ist in unserem Leben, dass wir so lieben, wie du liebst, und so leben, wie du lebst. Und dass andere erfasst werden von deiner Liebe, die sie in und durch uns erlebt haben und gesehen haben. Und dass die Welt erkennen muss, dass Gott der Vater dich gesandt hat in diese Welt. Nun schenke einem jeden, dass er die Herzenstoren weit öffnet, sodass du, der König der Ehren, einziehen kannst und in und durch uns wirken kannst. Amen.